Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie »Wer gibt, gewinnt« leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast hier, wie immer unsere Podcast-Gäste besonders sind. Der Horst hat mich letzte Woche besucht und der Horst hat mich letzte Woche so inspiriert, dass ich gesagt habe, er muss zu mir im Podcast kommen. Hört sich die Vita ganz kurz einmal an. Er kommt eigentlich aus Niederösterreich, gar nicht weit weg von Mannersdorf am Leitergebirge, den Nabel der Welt für mich. Und kommt aus Bottendorf, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und hat eine Ausbildung gemacht auf der Universität Wien, hat studiert Sportwissenschaften und Leibeserziehung, Anglistik und Amerikanistik und ist dann als Lehrer eingestiegen, als Pädagoge bei der AHS in Wiener Neustadt. Und dann, stellt sich das einmal vor, hat einen Schwenk gemacht in seinem Leben und ist dann Angestellter worden von den Casinos Austria als Croupier. Und dann hat er wieder einen Schwenk gemacht in seinem Leben und dann hat er seine Berufung gefunden. Bitte, mit einem Riesenapplaus, den Horst Szelle bitte bei uns willkommen heißen. Horst, schön, dass du da bist. Was ich nicht erwähnt habe, er hat auch das schöne Niederösterreich verlassen und ist nach Tirol gezogen, wegen der Liebe natürlich. Und ich glaube, wenn ich mir das Leben so anschaue, das ist schon ein spannender Lebensweg. Horst, sagen wir mal ganz kurz, von Casinos Austria zu Aache Herzensbrücken, wo es ist ein gemeinnütziger Verein, eine Wohltätigkeitsorganisation. Erstens einmal, wie geht der Schwenk von dem Thema im Casino aktiv zu sein, als Croupier, als Manager, du hast auch eine Management-Position gehabt, zu dem Thema Aache Herzensbrücken, wo du wirklich Leuten, Kindern, Familien weiterhilfst. Was ist der Schwenk gewesen? Erzähl mir das ganz kurz.
Ja, was ist der Schwenk? Ich habe während meiner Zeit bei Casinos Austria, vor allem auch in der Management-Ausbildung, in vielen Coaching-Ausbildungen und Trainer-Ausbildungen immer wieder war ich mit der Frage konfrontiert, auf was möchtest du zurückschauen einmal auf dein Leben? Wenn du irgendwann einmal von der Bühne abtrittst, ja, was möchtest du hinterlassen? Und die Frage hat mich eigentlich seit vielen Jahren beschäftigt. Und wie dann meine Zeit bei Casinos Austria vorbei war, haben wir ein Jahr Auszeit genommen und haben mir gedacht, ich möchte mich einfach neu orientieren und diese Frage gestellt, ja, was möchtest du einmal hinterlassen? Ja, es ist so die Idee, wer bist du, ja, die Frage, nicht? Und eine mögliche Antwort ist, also du bist eigentlich dein Wissen darum, wer du sein könntest. Und auf diese Suche habe ich mich gemacht und da hat es mich in mein jetziges Projekt hineingezogen. Ich wollte irgendwas auf die Beine stellen, was es so noch nicht gibt in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Ich wollte was auf die Beine stellen, das Sinn stiftet. Ich wollte was auf die Beine stellen, wo man andere Menschen was Gutes tut, sie unterstützt, Menschen, denen es nicht so gut geht. Mir ist es immer gut gegangen im Leben. Gell? Und ich wollte einfach ein bisschen was von dem zurückgeben. Und so ist ein Schwenk entstanden zu Aache Herzensbrücken, ein Projekt, das sich mit Familien beschäftigt, in denen ein oder mehrere Kinder schwer, chronisch oder unheilbar erkrankt sind.
Du bist bei BNI beigetreten, weil wir für... Und da möchte ich nochmal die Frage stellen, hör mal ganz kurz, bist du ein gemeinnütziger Verein, bist du eine Wohltätigkeitsorganisation, bist du eine Charity, was bist du eigentlich?
Ja, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, der heißt Förderverein für Kinder- und Jugendhospizarbeit. Das heißt, im Namen steckt schon das drinnen, was wir machen, Kinder- und Jugendhospizarbeit. Also wir beschäftigen uns mit Kindern und Jugendlichen, immer mehr auch die palliativ erkrankt sind, also gemeinnütziger Verein. Und ich bin zu BNI gekommen, durch einen anderen gemeinnützigen Verein, der bei uns in Tirol in einem Chapter ist, der für uns viele Benefizveranstaltungen schon gemacht hat, den ich sehr gut kenne und sehr schätze. Und der zu mir gesagt, hey, ich bin in einem ganz coolen Unternehmernetzwerk drinnen. Für mich ist es total fein, mich da zu bewegen. Coole Leute, coole Unternehmen, coole Aktionen, das Herz am richtigen Platz. Und ich glaube, das war was für dich auch. Ja, und so bin ich eingeladen worden zur BNI. Und bin jetzt dann im Chapter Nordkette gelandet und habe dort meinen Heimathafen gefunden.
Und so haben uns wir kennengelernt, weil der Enrico Maggi, unser Franchise-Partner für Tirol, hat uns zusammengebracht und du warst dann bei mir im Büro letzte Woche. Und also Du musst uns noch verraten und allen Zuhörern verraten, wie du dann dich entschieden hast, dieses Projekt oder den gemeinnützigen Verein Ache Herzensbrücken zu starten. Weil das ist eine Geschichte auch dahinter. Und bei mir, wenn ich darüber immer noch nachdenke, das hat bei mir Gänsehaut ausgelöst. Erzähl uns einmal kurz die Geschichte. Wie bist du dazu gekommen zu dieser Idee?
Ja, also zuerst einmal vorweg, also ich bin kein betroffener Papa. Oft werden ja solche Projekte gegründet von Leuten, die selber betroffen sind. Ja. Mhm. Direkt nicht betroffen. Ich habe 2 gesunde Kinder. Aber in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis ist ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. Mein Sohn ist mit einem anderen Kind gemeinsam im Skiclub gefahren, so wie es halt in Tirol ist. Da ist halt jeder irgendwo im Skiclub. Die Buben waren 10, 11 Jahre alt und der Freund von meinem Sohn hat einen ganz schweren Skiunfall gehabt. Schädel-Hirntrauma, kinderintensiv, von einem Tag auf den anderen war das Leben der Familie ein anderes. Die Mama hat sofort müssen aufhören mit dem Arbeiten. Das heißt, das Familieneinkommen war sofort einmal halbiert. Umbauarbeiten sind angestanden, das ganze Haus musste barrierefrei gemacht werden, Anschaffungen, das Auto neu, dass der Rollstuhl drinnen Platz hat. Und der Familie war bewusst, das Kind wird ewig ein Pflegefall bleiben. Ja, mit ganz schweren epileptischen Anfällen Tag und Nacht. Und zwar solchen Anfällen, wo man sagt, es muss innerhalb von ein paar Minuten reagiert werden, sonst hört das Kind auf zu schnaufen. Und ja, wenn man da nicht reagiert, hat man ein totes Kind im Bett liegen, ja, über Nacht. Das heißt, die haben sich Tag und Nacht abgewechselt, sodass sie sofort reagieren können. Ja. Und nach 2, 3 Wochen waren die natürlich mit den Kräften am Ende, wenn man keine Nacht durchschläft und das über Wochen, über Monate. Und ja, und dann hat das Skigymnasium Stamm seine Benefizveranstaltung für diese Familie gemacht. Da sind 5.000 Euro zusammengekommen, das hat man der Familie gegeben und gesagt, bitte fahrt einmal wohin, erholt euch. Ihr seid mit den Kräften am Ende und wenn es ihr nicht könnt, dann geht es eurem Kind auch nicht gut. Schaut einmal, dass ihr mal ein bisschen zur Ruhe kommt und euch erholt, Kräfte sammelt. Ja, und der Papa hat dann gesagt, du, ich bin jetzt 2 Wochen einmal nicht da. Wir können endlich einmal wohin fahren. Ich habe mir da ein super Hotel in Tirol gesucht, ein Kinder- und Familienhotel. Dort werden wir uns das ein bisschen gut gehen lassen. Und ja, und dann geht unser Leben so und so wieder weiter irgendwie. Gell? Ja, nach 3 Tagen war er wieder da und hat gesagt, du, ich bin schon wieder da. Dann habe ich gesagt, hey, was ist los? Also, ich glaube, du bist jetzt einmal 14 Tage weg. Gell? Dann habe ich gesagt, ja, war ich eh. Aber was mache ich mit meinem Kind in diesem Hotel? Ja? Wer nimmt meinen Sohn dort mit seinen ganzen epileptischen Anfällen, mit seinen Besonderheiten auch nur für einen Moment? Es darf ihn keiner betreuen, es kann ihn keiner betreuen, weil keine Pflegekraft dort ist. Normale Kinderbetreuer übernehmen ihn nicht, weil das Risiko zu hoch ist, weil die Haftung nicht gegeben ist. Das heißt, ich habe dort wieder 24 Stunden gepflegt. Davor lieber zu Hause, weil da habe ich mein eigenes Umfeld. Da kommen Oma und Opa vorbei für eine Stunde, dass ich wenigstens eine Stunde mit meiner Frau was machen kann. Da kommen Freunde vorbei, mit denen wir helfen, aber dort habe ich nichts davon. Und ich bin dann so gesessen und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Ja? Wir sind Tourismusland Nummer 1. Jetzt sage ich gar nicht Tirol, sondern Österreich. Wir bezeichnen uns so oft als diese Tourismushochburg und wir sind für alle Gäste da. Und es gibt wirklich keine Sparte in Österreich, wo du nicht in ein Hotel fahren kannst. Single-Hotels, Hunde-Hotels, alles gibt es, ja. Wenn du eine Familie mit einem schwer erkrankten Kind bist, dann hast du genau gar nichts. Du kannst zwar wohin fahren, die Türen sind schon offen, aber du wirst nicht hinfahren, weil du A, du kannst das nicht leisten und B, du hast dort nichts davon, weil keiner dein Kind betreuen kann. Und damit bekommst du als Elternteil oder als gesundes Geschwisterkind auch keine Auszeit. Also bleiben die Familien alle zu Hause und fristen ihr Dasein zu Hause und schauen, dass irgendwie die Runden kommen. Ja, und ich bin dann schon gesessen und habe gesagt, das gibt's doch nicht, ja. Da müssen wir was ändern. Und ich habe dann meine Frau gefragt, die hat ein kleines 4-Sterne-Hotel in Seefeld in Tirol, das gehört ihr, und habe zu ihr gesagt, du kannst du dir vorstellen, dass du dein Hotel für Familien mit schwer erkrankten Kindern aufmachst. Du stellst die Infrastruktur zur Verfügung, du hast alles. Ich werde einen gemeinnützigen Verein gründen. Ich werde mich um die Pflegekräfte kümmern. Ich werde mich um die Therapeuten kümmern. Ich kümmere mich um die psychosoziale Begleitung. Ich werde alles so aufbauen, dass diese Familien einen Platz in Österreich finden. Und meine Frau, und da bin ich ihr sehr dankbar, hat nicht einmal eine Minute gezögert, hat gesagt, ja, das machen wir. Ja, und so habe ich 2011 den Verein, Förderverein für Kinder- und Jugendhospizarbeit gegründet. Seit 2015 haben wir dann die ersten Familien bei uns gehabt. Mittlerweile haben wir über 250 Familien bei uns betreut und ja, sind eigentlich die einzige Einrichtung, das einzige Hotel im ganz deutschsprachigen Raum, die für Familien mit schwer erkrankten Kindern ein Angebot haben und auch für die da sind.
Heißt, also immer noch, es ist immer noch, wenn man das anhört, wenn man selber Kinder hat, muss man dann dankbar sein, dass eigentlich einem das nicht widerfahren ist, ganz klar. Aber es passiert einfach, das ist das Leben. Ich muss es nochmal konkretisieren. Das heißt, dass ihr Familien mit schwerkranken Kindern eine Woche Auszeit anbietet. Und du hast vorher gerade gesagt, dass die Thematik ist, dass die es meistens nicht leisten können, weil es einfach eine Geldsache ist, Therapeuten, Nachtschwestern, was auch immer dazugehört. Was macht dein Verein Herzensbrücke dafür, dass sich Familien das leisten können?
Ja, genau, also das ist eigentlich die Grundidee. Gell? Also unser Konzept oder auch Herzensbrücken ist jetzt auf zwei Säulen wichtig für die Familien. Das einerseits ist einmal, dass sie einen Platz haben, wo sie hinfahren können und wo sie bedürfnisgerecht betreut werden. Das ist einmal die eine Geschichte. Aber selbst wenn es einen so einen Platz gibt und die Familie muss 2.000, 3.000, 4.000 Euro bezahlen, weil sie einfach Pflegekräfte, professionelle Betreuung brauchen, weil sie Therapeuten brauchen, das könnte wieder keine Familie kommen. Und unser Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt, und deswegen geht es um Spendensammeln, um Fundraising. Das heißt, wir greifen den Familien finanziell unter die Arme, und die Großteil aller Angebote, die Familie bei uns genießen können, die komplette pflegerische Betreuung, die therapeutische Betreuung, die psychosoziale Betreuung, das alles ist kostenfrei für die Familien. Das finanziert unser Verein. Die Familien zahlen einen ganz einen kleinen Selbstbehalt. Der hängt vom Familieneinkommen ab. Das haben wir mit Sozialarbeitern der Kinderklinik ausgearbeitet. Diesen kleinen Selbstbehalt bezahlen sie, und die komplette Differenz zu den tatsächlichen Kosten, die übernimmt unser Verein und ermöglicht so den Familien, dass sie genau dann kommen können, wenn sie es am dringendsten brauchen, und nicht, weil es die finanziellen Verhältnisse zulassen oder nicht. Gell?
Was man noch, man ist ja Wahnsinn, wie viele Familien hilfst du da pro Jahr? Kann man da eine Zahl geben?
Ja, das hängt natürlich immer von unserem Spendeneinkommen ab. Ja? Also alles, was wir in Spenden einnehmen, schütten wir den Familien aus. Und wir betreuen so pro Jahr ca. 30 und 40 Familien. Das ist so das, was wir momentan schaffen. Und also alles, was wir haben an Spenden, gell, bin mit den Spenden immer ein Jahr im Vorlauf. Das heißt, ich weiß halt, nächstes Jahr habe ich Summe X zur Verfügung. Ich weiß, was mir eine Familie, was ich Zuschuss schießen muss pro Familie im Schnitt. Und dann kann ich mir relativ leicht ausrechnen, nächstes Jahr können 30 Familien oder 40 Familien kommen. Die Plätze sind dann erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell ausgebucht. Und wenn alle Plätze weg sind, ja, dann muss man leider Wartelisten.
Und wenn ich richtig verstehe, die Familien, die zu euch kommen wollen, sind mehr, als was Plätze da sind. Ist Geld ein Thema? Könntest du mehr Geld vertragen für deinen gemeinnützigen Verein?
Könnte ich mehr Geld vertragen? Also natürlich könnte ich mehr Geld vertragen. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile Wartelisten. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, kann ich einmal unsere Wochen ausdehnen, einfach mehr Plätze pro Jahr vergeben. Und dann natürlich stehen bei uns auch immer Umbauarbeiten an. Das heißt, wir müssen die Zimmer adaptieren, genau auf die Familien. Wir haben viele Anschaffungen, Pflegebetten, Infusionsständer, medizinische Geräte. Also das kostet ja auch alles Geld. Die Krankheitsbilder werden immer herausfordernder. Ja, wir haben mittlerweile 80-90% unheilbare Krankheit im Vordergrund steht. Das ist immer aufwendiger und kostenspieliger. Ja. Und natürlich, je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr Familien können wir betreuen und begleiten.
Also Horst, jetzt weiß ich auch aus unserem 4-Augen-Gespräch bei uns im Büro, dass das gar nicht so einfach war, sowas anzubieten. Und dass die Behördenwege echt herausfordernd waren. Und es ist ja auch ein Podcast für Unternehmer. Ich meine, was können Unternehmer lernen, wenn man ein Projekt vor sich hat, wo man sagt, man will was Gutes tun, man hat echt was Cooles in der Hand. Aber wenn es um die Umsetzung geht, da wird man ein Stein, ein Prügel nach dem anderen in den Weg gelegt. Vielleicht kannst du uns da helfen und sagen, wie geht man, also A, was war bei dir? Und B, wie kann man damit umgehen? Weil die Herausforderungen, die stellen das Leben immer wieder, wenn man was komplett Neues machen will, wo jeder sagt, das geht nicht.
Genau, also ich möchte einen letzten Satz aufgreifen, ja, weil, wie gesagt, mittlerweile weiß ich, dass es so etwas wie uns im ganz deutschsprachigen Raum nicht gibt. Ja, also ein Hotel für Familien mit schwer erkrankten Kindern, das gibt es in dem Sinn nicht, diese Normalität. Gell? Also es sind immer Pflegeeinrichtungen, Therapieeinrichtungen, Reha-Kliniken, aber so wie wir das machen, das gibt es eben nicht. Und überall, wo ich hingekommen bin, ja, 2011, und habe gesagt, ich möchte sowas machen. Das ist meine Vision, meine wie ein Startup. Ja, es ist ja nichts anderes. Ja. Und dann haben sie alle gesagt, ja, das, was Sie machen, das gibt es ja nicht. Ja. Also da gibt es Unterstützung, ja, keine Ahnung. Da gibt es kein Formular zum Ausfüllen. Nicht? Und dass man jetzt ein Formular entwirft, da bin ich drauf gekommen, das spielt so nicht. Ja. Ich habe immer an das Projekt geglaubt und ich habe ein super Team um mich gehabt, das muss ich auch sagen, also die auch an das Projekt geglaubt haben, ob das jetzt der Vorstand unseres Vereins ist oder ob das unsere Leitung ist, unsere fachliche Koordinatorin, ob das meine Frau ist, ob das unsere Ehrenamtskoordinatorin ist, die waren von Anfang an alle dabei, Feuer und Flamme, haben mich immer unterstützt, gell? Und ich glaube, so lassen sich eigentlich alle Hürden irgendwie meistern, wenn man ein gutes Team hat. Und vor allem, wenn man im Herzen drinnen spürt, das ist es, was ich machen möchte. Ja. Und nie zweifelt daran, dass man sagt, hey, das geht nicht. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Ich habe da so einen Spruch auf meinem Bürotisch stehen, der mich immer daran erinnert. Gell, der heißt, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das aber nicht und hat es einfach gemacht. Das ist mein Leitspruch. Gell. Und ich glaube, das ist auch dieser an Unternehmer, an Startups, wenn man daran glaubt, die Barrieren sind im Kopf.
Du, lieber Horst, du hast gesagt, durchbeißen ist eines, dran glauben ist schon mal viel erledigt. Jetzt fangst du bei Null an. Wie wichtig waren Netzwerken, um dieses Ding von den Freunden, die man vielleicht kennt und die sagen alle, ja, ich unterstütze die, von den Freunden abzuheben, zu Firmen, Stiftungen, die unterstützen. Wie wichtig waren Netzwerken und was sind so deine Netzwerktipps, um an diese auf das nächste, also das Geschäft auf das nächste Level zu heben oder das Geschäft oder den gemeinnützigen Verein einfach aufs nächste Level zu heben. Weg von den Leuten, die man kennt, zu den Leuten, wo man sagt, okay, jetzt wird's professionell. Was hast du da getan? Wie hast du genetzwerkt? Was sind so viele Tipps für Leute, die zuhören und sagen, das hat funktioniert?
Ja, wie war das mit Netzwerken? So wie du sagst, am Anfang zapft man den Bekanntenkreis an, die Freunde. Und dann natürlich ist es so, dass die Freunde ein Netzwerk haben und die Bekannten haben auch ein Netzwerk. Ja. Und dann zapft man das Netzwerk an und die haben dann wieder, es ist wie BNI. Ja. Also jeder kennt irgendjemanden, der wieder jemanden kennt und hat wieder ein großes Netzwerk. Und so baut sich das allmählich auf. Was ich lernen musste, ist, dass alleine die Tatsache, dass du ein Netzwerk hast, noch nichts heißt. Ja. Du brauchst auch ein Netzwerk, das hält. Mhm. Und du brauchst ein Netzwerk, das keine großen Versprechungen macht, sondern du brauchst ein Netzwerk, das die kleinen Versprechungen einhält. Mhm. Und das ist das Schwierige. Ja, ein Netzwerk aufzubauen, das braucht Zeit. Das braucht viel Vertrauen. Vertrauen hat man nicht von Anfang an, das muss ich erarbeiten, braucht viel. Wie soll ich sagen, viel inneres Feuer, das man weitergibt, also dass man andere anzündet für das Projekt. Gell? Und im Grunde genommen diese BNI, dieses bürgerliche Voraussetzung, ja, dass ein Netzwerk dir hilft, so etwas entstehen zu lassen.
Ja, lieber Horst, du hast uns gerade erzählt, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben, dich durchzubeißen, an das Projekt zu glauben und nicht bei dem ersten Hürde aufzugeben. Jetzt hast du das bei deinen eigenen Freunden natürlich wahrscheinlich als erstes lanciert, deine Idee, und die haben dich unterstützt. Wie bringen wir es von den Freunden aufs nächste Level, um es professionell zu machen? Weil wenn du sagst, bei weiß nicht, 40 oder 50 Familien, da geht es ja nicht mehr um 2.000, 3.000 Euro, sondern da geht es ja wirklich schon um ein bisschen Geld. Wie hast du es nur geschafft? Und bei uns geht es ja auch um das Thema Netzwerken. Was hast du getan, um es aufs nächste Level zu heben? Welche Tipps gibst du anderen Unternehmen, wie man gut netzwerkt und das von den Freunden, weil so bauen die meisten ihr Geschäft auch von den Freunden wirklich aufs nächste Niveau hebt?
Ja, genau. Also man startet mit den Freunden und Bekannten und dann haben natürlich die Freunde und Bekannte ein Netzwerk und das Netzwerk hat wieder ein Netzwerk und so versucht man sich halt durchzukämpfen und in die dritte, vierte Reihe zu kommen. Ja. Und dann kommt man halt drauf, oder mir ist es so gegangen, dass es ja nicht nur die Größe des Netzwerks ist, die dir hilft, sondern dass die Qualität des Netzwerks ganz entscheidend ist. Ja.
Was heißt Qualität des Netzwerks? Das klingt immer so. Qualität des Netzwerks?
Wie check ich das auch? Das kommst du erst drauf, wenn du mit den Leuten sprichst. Gell? Es gibt viele in einem Netzwerk, die Versprechungen machen. Ja. Und ich bin drauf gekommen, es geht nicht um die Leute, die Versprechungen machen, sondern um die paar Leute, die die kleinen Versprechen einhalten. Und das ist die Qualität des Netzwerks. Gell? Und da ist diese Einstellung von BNI, ich habe sie erst jetzt kennengelernt, diesen Satz, ja, wer gibt, gewinnt. Aber das drückt es im Prinzip aus, wenn du ein Netzwerk hast, das diese Qualität hat, wo jeder im Herzen drinnen trägt, wer gibt, gewinnt und nicht auf einer Wand ein Zettel, ja, sondern das wirklich lebt, dann ist das die Qualität deines Netzwerks, das habe ich damit gemeint. Und wenn du so ein Netzwerk hast und die haben dahinter wieder so ein Netzwerk, die das leben und wieder ein Netzwerk, dann kannst du das Projekt auf das nächste Level heben, weil dann kommst du einfach zu Unternehmen, zu Stiftungen, die wirklich gar nicht so viel versprechen, aber das, was sie versprechen, einhalten und versuchen, dir zu helfen. Gell? Und um das geht's an und für sich, weil jedes Unternehmen, bin ich drauf gekommen, hilft gerne oder helfen gerne und suchen Projekte, die sie unterstützen können. Und da ist so ein Netzwerk halt auch gut, dass man gesehen wird und ein bisschen Sichtbarkeit bekommt und gemeinsam was Gutes schafft. Gell?
Jetzt bist du seit einiger Zeit bei BNI dabei. Was ist denn deine beste BNI-Story?
Meine beste BNI-Story, wo ja, jetzt, also ich bin zwar sehr spontan im Antworten, gell? Was ist meine beste BNI-Story?
Was sagst du, hast einen guten Kontakt gekriegt oder du hast einen guten Kontakt geben können? Weil es ist ja nicht nur so, dass du auch Empfehlungen bekommst und auch Empfehlungen gibst.
Ja, genau. Also das ist ja, genau, also es ist ein Geben und Nehmen, gell? Das heißt, also ich habe relativ viel bekommen, muss ich sagen, wo es wieder geht, was hast du für Kontakte? Und ein wichtiger Kontakt ist ganz sicher für uns, dass man halt über einen Unternehmer halt zu CEOs von Unternehmen kommt. Gell? Und das ist uns so geschehen. Das heißt, wir haben auch dann den Kontakt zu einem CEO bekommen, die uns jetzt mehrere Jahre unterstützen werden. Also das ist so auf Umwegen eine total coole BNI-Geschichte. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass wir ja bei uns im Projekt auch viel brauchen. Ja, wir brauchen Flyer, wir brauchen, wir müssen umbauen, wir brauchen jetzt ein Pflegezimmer. Ja, und das hast du halt die ganzen Netzwerke bei BNI und die habe ich halt alle eingebunden. Die einen, die Böden, die anderen machen uns das Badezimmer, die anderen drucken uns was. Die anderen arbeiten ehrenamtlich mit, ja. Die anderen spenden uns ihr Know-how, weil sie uns IT-mäßig was pro bono aufbauen, was wir brauchen für den Datenschutz und so weiter. Also ich habe schon so viel bekommen von BNI und versuche das in der Balance zu halten, dass ich auch immer wieder etwas gebe und halt ja auch meine Sachen dort hineingebe.
Super, wunderbar. Also Gratulation zu dem, was du da auf die Beine gestellt hast. Das ist einfach wahnsinnig beachtlich, muss ich sagen. Also dann verneige ich mich vor dir. Wo geht's denn bei der Aache Herzensbrücke Brücken eigentlich hin? Wo geht's noch hin? Was passiert in den nächsten 5 Jahren? Weil es ist immer so witzig, man tut ja das Tagesgeschäft. Die Frage ist, gibt es auch eine Vision, die größer ist? Gibt es auch noch ein Ziel, wo man sagt, keine Ahnung, man will das irgendwo ausdehnen noch? Was ist so? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, also ich nehme jetzt einmal 5 Jahre her, bin sehr optimistisch. Also die Vision ist ganz klar. Und die Vision zeigen uns die Familien. Ja, also die Familien, die zu uns kommen, zeigen uns auch, wohin es gehen muss. Ich habe schon gesagt, dass wir immer mehr palliativ erkrankte Kinder haben. Und da ist momentan unser Limit erreicht. Das heißt, wir haben ja ein Inklusionsprojekt. Das heißt, wenn wir die Familien bei uns im Hotel haben, dann sind gleichzeitig auch nicht betroffene Familien im Hotel. Ja, und das geht bis zu einem gewissen Grad mit den Krankheitsbildern, die wir jetzt haben, mit palliativ erkrankten Kindern, ist die Herausforderung fast zu groß. Ja. Es sind einfach so viele pflegerische Handlungen zu setzen. Es ist so viel Aufwand, so viel Herausforderung, dass man das neben nicht betroffenen Familien kaum mehr machen kann. Und unsere Vision ist natürlich ganz klar, dass wir das Haus irgendwann einmal alleine für uns haben und wirklich wir nur für Familien mit schwerkranken Kindern da sein können. Mhm. Es ist ein neuer Step, einfach weil wir das Haus dann pachten müssen vom Verein her und das ist finanziell noch eine ganz andere Liga. Aber könnten wir eigentlich unsere Vision und der Bedarf, der da ist und den Herzenswunsch der Familien einfach noch viel besser fühlen. Gell? Und ja, wenn man sagt, dass ich habe jetzt immer diesen berühmten Suchauftrag oder wir haben diesen berühmten
Suchauftrag. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wen suchst du? Wie können wir dir weiterhelfen? Am Ende des Tages, je spezifischer du das nennst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, erkennt er wen? Bei uns hören Leute zu aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind aus 3 Ländern. Wie können wir helfen? Liebe Zuhörer, bitte jetzt aufpassen. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu helfen.
Bitte aufpassen, vor allem auch die Zuhörer aus Deutschland und Schweiz. Also wir haben ja auch Familien aus Deutschland und Schweiz, die uns die anfragen werden immer mehr. Ja? Weil wir natürlich in Seefeld so liegen, dass alle drei Länder super abgedeckt sind. Und gerade in Deutschland, zum Beispiel Schweiz, ist das Stiftungsrecht ein ganz anderes. Ja? Und wenn jetzt irgendjemand, wurscht ob in Österreich, in Deutschland oder in Schweiz, Kontakt hat zu gemeinnützigen Stiftungen, die Kinder und Jugendliche im Stiftungszweck drinnen haben, und wir kriegen da die Kontakte hin, ja, die sagen, hey, wir wollen ein Projekt unterstützen, ein innovatives Projekt unterstützen und Kinder und Jugendliche. Und dort sind dann andere Gelder im Fluss. Ja. Und wenn wir da einfach wenn wir da den Kontakt kriegen, das würde uns sicher weiterhelfen, weil bei Stiftungen dann oft einmal, die können da in dem Haus einiges machen, können uns helfen, das aufs nächste Level zu heben. Ja.
Das wäre so. Horst.
Ein super Druck.
Wir sind im Wunschkonzert. Wie heißen die Stiftungen in Deutschland? Wo sollen die sein? Gibt es da eine?
Die Stiftungen heißen, kann ich dir nicht sagen, weil es so viele gibt, gell? Und die sind so von den Stiftungszwecken so unterschiedlich. Aber wie gesagt, wenn man in diesem BNI-mäßig, in diesen Gefilden herum ist und viele Unternehmer kennt, dann wird man auch solche Stiftungen kennen. Gell? Und so ist das. Jeder Unternehmer, entschuldige ganz kurz, wenn er sagt, man, wie kann ich jetzt helfen, gell, als unter Anführungszeichen Einzelunternehmen, also auf unserer Homepage, gell, sind wirklich, man kann Familienpatenschaften übernehmen, wo man den Aufenthalt einer Familie ermöglicht pro Woche. Man kann Kinderpatenschaften übernehmen. Man kann uns beim Vienna City Marathon unterstützen, weil ich mich dort selber schind und Spenden sammle für unsere Familien. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ja, dem sind keine Grenzen gesetzt.
Wir haben natürlich eure Kontaktdaten bei unseren Shownotes auch verlinkt. Da kann man sich selber engagieren. Und es wäre natürlich super, wenn der eine oder andere Zuhörer einen Kontakt zu einer Stiftung in Deutschland hat, die gerne für Kinder was machen möchte, ein innovatives Projekt unterstützen möchte. Das wird auch eine coole Erfolgsgeschichte. Der Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und es ist so meine Vision, wenn wir alle, die zuhören, alle BNI-Unternehmer, einer Person pro Tag weiterhelfen. Dann kann die Welt nur zu einem besseren Platz werden. Nur einer Person pro Tag. Und das ist, kann sein mit diesem Kontakt zu der Stiftung. Das kann auch sein mit einer Empfehlung. Das kann auch sein, einfach zuzuhören, Rat zu geben, Hilfe anzubieten. Wenn wir das alle tun, konsequent einmal pro Tag, das ganz bewusst machen, dann kann es nur besser werden. Und wenn wir das auch beim Horst, wenn wir das auch für dich machen können, Horst, wäre super. Danke für dieses Teilen. Du bist zu Hause in Seefeld. Wir haben deine Kontaktdaten verlinkt. Wir haben am Ende unseres Podcasts noch ein paar Fragen an dich persönlich, wo ich dich bitten würde, einfach die kurz und prägnant zu beantworten. Bist du bereit dafür?
Ja, jederzeit.
Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
Blauäugig und mit offenen Herzen zu Behörden gehen.
Geld bedeutet für dich?
Geld bedeutet für mich Mittel zum Zweck, etwas Gutes zu tun.
Und das magst du. Und ich habe das, liebe Zuhörer, muss ich das nochmal sagen, wie er mir das erzählt hat, ich meine, 50 Familien, eine Woche können die Familien Urlaub machen, weil für ein schwer erkranktes Kind wer da ist. Und ich glaube, das habe ich auch noch mitbekommen, dass die Kinder, die nicht schwer erkrankt sind, mit den Eltern natürlich die größten Profiteure davon sind, weil die meistens zu kurz kommen.
Es ist ein ganz zentraler Punkt von uns. Das heißt, die Geschwisterkinder sind die Ärmsten im ganzen System, fallen immer durch den Rost, weil die Eltern weder Zeit noch Geld dafür haben. Und bei uns können die Eltern, dadurch, dass wir das schwer erkrankte Kind betreuen, endlich einmal ungestört Zeit mit den Geschwisterkindern verbringen. Oder mit dem Partner, der Partnerin, haben sie auch keine Zeit mehr. Die funktionieren nur mehr, sind nur mehr Roboter. Schauen, dass sie das Leben irgendwie meistern, aber gemeinsam einen Kaffee trinken, in Ruhe essen, spazieren gehen, das kennen die nicht mehr. Und das versuchen wir ihnen zu erwähnen.
Dieses Ritual habe ich.
Mountainbiken gehen in die Natur zu meinen Kraftplätzen und das wirklich, diese Zeit mir herauszunehmen, ganz bewusst auch auf mich zu schauen.
Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in 5 Jahren wie aus?
Wir haben die Pandemie gemeistert. Wir haben wieder ein Stück Normalität. Wir Slogan auch von uns, ein Stück Normalität für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Wir haben wieder ein Stück Normalität. und die Welt ist ein bisschen friedlicher und harmonischer.
Persönlich wachse ich durch?
Persönlich wachse ich durch
Lesen, Radfahren.
Persönlich wachse ich durch
Zuschauen irgendwo.
Ja, zuschauen und zuhören. Dadurch wachse ich, ja.
Was sollten Jungunternehmen als erstes tun?
Gut in sich hineinspüren und sich fragen, ob es das wirklich ist, was sie machen wollen.
Ja, das ist. Das ist ein guter Tipp, nämlich, weil witzig, man merkt bei Entscheidungen immer, wenn man auf seinen Bauch hört, ob das jetzt passend ist oder nicht.
Und letztendlich stehst du diese schwierigen Phasen nur dann durch, wenn du es spürst, dass es deines ist. Ja. Das gibt es, wenn du überzeugt bist und nicht zweifelst, dass das, was du machst, das ist, was du machen sollst.
Wenn der Sonnenschein da ist, dann geht es leicht. Wenn einmal das Gewitter da ist, dann wird es spannend. Wenn man dann eine innere Überzeugung hat, dann steht man das Gewitter durch. Ich meine, Horst, da kannst du wahrscheinlich auch Geschichten darüber erzählen, wie das
so läuft. Ich sage das oft, die Qualität einer Arche, wir heißen ja Arche-Herzensbrücken, gell? Die Qualität einer Arche erkennt man nicht beim ruhigen Gewässer, in ruhigen Gewässern, sondern wenn der Sturm aufzieht. Ja. Dann erkennt man die Qualität der Arche.
Definitiv. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
Ja, das Abschiednehmen von Kindern, die wir über viele Jahre begleiten, palliativ erkrankten Kindern, und man weiß, es wird der letzte Aufenthalt bei uns sein. Man verabschiedet sich von dem Kind. Das hat mich, und das passiert uns jetzt immer wieder. Also wir haben mittlerweile 6 Familien, die wir betreut haben. Sind die Kinder bereits verstorben. Und das hat mich heuer in den Sommerwochen sehr stark bewegt, ja. Abschied zu nehmen von einem Kind, das ich lange begleitet habe.
Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
Da kann ich jetzt hinüberschauen auf mein Board. Barry Danan, Krieger des Herzens, glaube ich, heißt das.
Danke sehr. Dein größtes Vorbild ist?
Mein größtes Vorbild ist...
Oder war?
Größtes Vorbild war...
Du kannst doch sagen, hast du kein Vorbild, ist auch okay.
Ja, nein, ich habe viele Vorbilder. Mein größtes Vorbild war... Na, stimmt, andere Fragen, lass mich ein bisschen nachdenken.
Perfekt. Erfolg ist für dich, definier das für uns einmal.
Ja, es gibt einen Satz, der mich immer geprägt hat seit einer Ausbildung. Ja. Ein Philosoph, der Ralph Waldo Emerson, hat einmal gesagt, Erfolg ist zu wissen, dass das Leben eines Menschen besser war, weil du gelebt hast.
Naja.
Das habe ich mir auf die Fahnen von Achie Herzensbrücken geheftet. Wenn es einer Familie besser geht, weil es uns gibt, dann weiß ich, ob das Projekt nicht umsonst gegründet
wird. Ich meine, Horst, du kannst ja mittlerweile auch eine Aufzählung machen, oder ich hoffe, du hast irgendwo eine Strichliste, wie viele Leben du berührt hast, weil das ist ja bei einer Familie, sind das, keine Ahnung, Vater, Mutter und vielleicht 1, 2, 3 Kinder. Wenn du das aufmultiplizierst mal 50, sind es 250 Leute pro Jahr. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt mit 50 Familien läuft, sagen wir seit 4 Jahren, dann sind es über 1000 Leute, die du mindestens berührt hast, inklusive den, also es sind wahrscheinlich mehr. Also das ist ja das Faszinierende. Leute, die wirklich was bewegen und wirklich was Gutes tun und das auch wirklich umsetzen, die haben bei mir die komplette Hochachtung und da verneige ich mich vor denen. Und Horst, das hast du definitiv gemacht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert letzte Woche.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörer.
Also es tut auch gut, gell? Es ist auch ein BNI-Wert, ist ja auch Anerkennung. Ne? Und das ist auch wieder schön, wenn man das dann auch von anderen Leuten, so wie jetzt von dir hört, gell, einfach, dass die Arbeit wertgeschätzt ist. Das ist ja das, was mir immer wieder Kraft gibt, weiterzumachen. Ja, wenn man es auch einmal hört, ich weiß es eh, dass ich was Gutes mache, gell, aber das ist diese intrinsische Motivation, aber trotzdem ist ganz fein, wenn man es von außen an, wie gesagt, kriegt. Also in dem Sinn, vielen Dank, Michael, auch jetzt für dein...
Tut mir auch gut. Ich kann das nur noch mal wiederholen, weil das so einfach an Zahlen festmachbar ist und wo ich sage, du bewegst da wirklich Familien oder berührst Familien damit. Horst, herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Liebe Zuhörer, wenn ihr den Horst unterstützen möchtet, macht es. Ich mache es definitiv und habe schon auch gemacht. Wenn ihr Kontakte habt zu Stiftungen, unbedingt den Kontakt herstellen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Horst, danke für deine Zeit. Wir treffen uns definitiv sicherlich noch einmal, sind ja auch im selben Netzwerk. Liebe Zuhörer, wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen habt, dann gebt uns ein Like, empfehlt uns weiter, sprecht darüber. Wenn irgendwas dabei war, was euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback, weil wir können nur so können wir besser werden. Lieber Horst, letzten Worte könnt ihr.
Ja, ich bin, also vielen Dank, dass ich in diesem Netzwerk sein darf. Also es ist für mich nicht nur ein Business-Netzwerk, sondern es ist für mich ein Netzwerk von Menschen. Und das ist für mich immer was Zentrales. Also jetzt nicht nur das Gegenüber als einen Unternehmer zu sehen, sondern das Gegenüber als Mensch zu sehen. Und das ist im BNI spürbar und lebbar. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ist ein Vorbild. Über 1200 Leuten hast du nachweislich geholfen, hast das Leben berührt. Danke sehr, lieber Horst. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank. Das Motto heißt, wer gibt, gewinnt. Einer Person pro Tag weiterhelfen. Danke sehr. Ciao, ciao.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/unternehmerfrühstück.